für das, was uns geschieht, seine Bewahrung, die Freude, die er uns schenkt. Aber es gibt noch einen Aspekt, Gott danken zu können. Wir können Gott für uns selbst danken. Und dazu möchte ich euch aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 15 und 16 zeigen. Durch Jesus wollen wir Gott jederzeit und in jeder Lebenslage Dankopfer darbringen. Das heißt, wir wollen uns mit unserem Beten und Singen zu ihm bekennen und ihn preisen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Das sind die Opfer, an denen Gott gefallen hat. Diese zwei Verse aus dem Hebräerbrief beschreiben eine neue Lebensweise. Sie ist das Ergebnis des Handelns Gottes in Christus. Deutlich wird das in der Übersetzung von Luther, in der heißt es, die Frucht, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und im Gegensatz zum herkömmlichen Verständnis von Erntedank wird mit diesem Text nicht nur daran gedacht, dass Gott unseren Einsatz und unsere Arbeit segnet und so für unsere Ernährung und unseren Erhalt sorgt. Wir danken Gott durch Jesus Christus also nicht nur für das, was wir von ihm bekommen, sondern für das, was wir sein dürfen, durch ihn und für ihn. Wir sind nicht nur in der Gemeinschaft Gottes, wir sind ein Teil dieser Gemeinschaft und wir wollen andere einladen, daran teilzunehmen, indem wir uns zu ihm bekennen. Nachdem das Kirchenjahr jetzt schon fortgeschritten ist, nach Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten, ist jetzt die Zeit des Glaubens angebrochen. Und sie geht weiter. Das Leben als Christ mit Gott findet einfach statt. Und Erntedank gehört dazu. Aber Erntedank, das ist mehr als nur die landwirtschaftliche Romantik mit Korn und Brot, sondern wir werden daran erinnert, dass wir selbst ein Aspekt der Ernte Gottes sind. Die Gemeinde der Christen ist die erste Ernte. Gott hat sie durch Christus in diese Welt gebracht. Wir lesen nochmal. Durch Jesus wollen wir also Gott zu jeder Zeit unser Lob als Dankopfer darbringen. Er ist sozusagen die Frucht der Lippen, die sich zu seinem Namen bekennen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn das sind die Opfer, die Gott gefallen. Diese beiden Verse klingen doch ganz positiv und fröhlich. Das klingt so, als ob nichts leichter wäre, als Gott jederzeit und für alles dankbar zu sein und ihm auch zu sagen und es ihm auch so zu sagen, also alle Zeit zum Zeugnis unseres Glaubens bereit zu sein und dazu noch zu Opfer bereiter Nächstenliebe. Wer so lebt, gegen den kann Gott doch nichts haben. Aber in welcher Welt lebt denn der Schreiber des Hebräerbriefs? Und an welche Leute schrieb er? Wir wissen darüber nichts Genaues. Jedenfalls nicht speziell zu dieser Schrift. Wir kennen den Schreiber nicht, den Anlass nicht und auch nicht die Adressaten. Aber so viel wissen wir. Das Leben zu dieser Zeit war bestimmt nicht einfacher als das unsere heute. Der Arbeitstag war hart und lang, die medizinische Versorgung war schlecht oder gar nicht vorhanden, die Lebenserwartung der Menschen betrug die Hälfte der unsrigen, Und die Freiheitsrechte, inklusive der Religionsfreiheit, waren nicht immer garantiert, eher häufiger unterdrückt. Die Christen jener Tage hatten also genauso viel oder genauso wenig Anlass zu einem freudig ausgelassenen Glaubensleben, wie wir in unserer fortgeschrittenen Zeit und unter unseren hochzivilisierten Lebensbedingungen manchmal zu haben glauben. Dennoch, diese beiden Verse stellen eine Aufmunterung dar. Und wo eine Aufmunterung ist, da muss es auch Gründe gegeben haben. In der Tat gehen diese beiden Ermahnungen durchaus einige andere Hinweise im Hebräerbrief voran. Und diese können uns zeigen, auch jene Christen waren Menschen wie wir und haben auch nur mit Wasser gekocht. Wie ein Sperrfeuer gegen das Böse ziehen sich Ermahnungen durch diesen in seiner ganzen Sprache seltsam heilig wirkenden Brief. Von Engeln ist die Rede, von Priestern, von Opfern, vom Tempel, vom Hohepriester, aber eben auch vom bösen Herzen des Unglaubens, vom Zurückbleiben, vom Trägewerden, von nötiger Geduld und Zuversicht, von fremden Lehren. Alles in allem offensichtlich eine ganz normale Gemeinde, in einer normalen Zeit, wie bei uns. Aber mit welchem Ziel wurde das geschrieben? Um diesen Christen Mut zu machen und durch den Zuspruch eines guten Gewissens. So sehr unterscheiden sich die Zeiten zwischen damals und heute im Grundsätzlichen gar nicht. Unser Glaube ist was Fremdes in der Welt und ist durch alle möglichen Strömungen und Kräfte angefochten. Unsere Umwelt, unsere Mitmenschen, die Gesellschaft, die doch so erstaunlich wenig nach Gott fragt. Und sie möchten ihrerseits aber Maßstäbe aufstellen und bestimmen, ob das Leben, das wir führen, das okay verdient oder nicht. Bist du übergewichtig? Was tust du dagegen? Ernährst du dich gesundheitsbewusst? Sparst du so viel Energie wie möglich zu Hause? Lebst du umweltbewusst? Wie viel verbraucht dein Auto? Bist du ausreichend versichert? Wie stehst du zur Asylproblematik? Oder wie stehst du zu rechtem Gedankengut, zu Antisemitismus? Wir haben es gerade in den letzten Wochen erlebt. Dieser Anschlag, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen. Und wir erleben es in der großen Politik, wenn wir das hören, was, ich sage es einfach so, die Despoten dieser Welt anrichten, Trump, Erdogan und andere. Und dann das, was viele Politiker der AfD von sich geben. Wie stehen wir dazu? Man könnte weiter so fragen, viele Fragen und Fragen, die einem unter die Haut gehen. Daraus ergeben sich andere Fragen. Wer bin ich? Wer bestimmt, ob mein Leben okay ist? Und wer erlaubt uns einen Zugang zu einer Gemeinschaft, in der wir anerkannt sind? Wo und von wem bekommen wir Geborgenheit zugesprochen und erleben diese auch? Das sind die Gretchenfragen unseres Lebens. Und wohl dem, der Antworten kennt. Antworten, die ihn tragen. Wir Christen leben in dieser Welt. Wir können uns nicht herausziehen. Ja, wir haben sogar Anteil an dem, was schiefläuft. Wir haben persönliches Versagen. persönliche Schuld als Menschen und wir haben strukturelles Versagen und Schuld als Menschen einer globalen Gesellschaft. Denn in ihr wirkt sich alles aus. Wir machen bei so vielem mit, was anderen schadet, meistens indirekt, aber manchmal auch direkt. Denken wir nur an die Waffenindustrie. Wie sind durch diese Industrie die aktuellen Weltkonflikte fragwürdig geworden? Aber die Christen, die im Hebräerbrief ermuntert werden, Gott zu loben und sich zu Jesus Christus zu bekennen, lebten unter ihren Bedingungen in einer für sie ganz ähnlichen Welt. Sie konnten ihrer Lage ebenso wenig entrinnen wie wir der unseren. Sie sollten ihren Anfechtungen, Versuchungen und Grenzen bestehen und sich zugleich zu einem Leben des Lobes Gottes auffordern lassen. Deshalb dürfen auch wir uns ermuntern lassen von unseren beiden Bibelversen. Auch wir müssen uns bewähren und den Anteil unserer Schuld versuchen, so gering wie möglich zu halten. Mit aller Kraft. Aber dennoch gilt, wir müssen nicht superheilig und perfekt sein, bevor wir Gott durch Jesus Christus als Dankopfer loben dürfen. Vielmehr ist es genau umgekehrt. Alles wird durch die Danksagung geheiligt. Und dennoch gilt, wir reden uns und wir beten uns die Welt nicht schön, aber wir stellen sie im Glauben unter das, was Jesus Christus für die ganze Welt getan hat. Und wir selbst dürfen auch dort stehen, unter seinem Kreuz und zugleich unter den segnenden Händen des Auferstandenen, der sein Leben gegeben hat, damit wir leben, damit alle leben. Luther hatte übersetzt, wohlzutun und mitzuteilen, vergesst es nicht. Es geht nicht nur ums Teilen materieller Güter, die wir zum Leben brauchen, es geht auch darum, uns untereinander und auch anderen Menschen am eigenen Leben Anteil zu geben. Gottes Wort will anregen, nicht mit Tabus zu leben, die dazu beitragen, dass Menschen vergessen werden. Wir brauchen das offene Gespräch untereinander und über alle offenen Fragen. Amen.
Wir wollen jetzt zwei Lieder singen. Aber nicht einfach so, weil jetzt noch, ist schon spät, jetzt noch zwei Lieder, sondern wir wollen an die